Montagabend.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10 Uhr mit Jonas Ziegler. Beamte der EU-Kommission sollen Umweltverbände für Klagen und Kampagnen gegen deutsche Unternehmen bezahlt haben. Laut Welt am Sonntag soll Steuergeld in Millionenhöhe geflossen sein, um die Öffentlichkeit von der EU-Klimapolitik zu überzeugen. Demnach sollte etwa eine Organisation deutsche Kohlekraftwerke in Gerichtsprozesse verstricken, um das finanzielle und rechtliche Risiko der Betreiber zu erhöhen. In der Debatte um einen verpflichtenden Wehrdienst macht der neue Wehrbeauftragte Otte mehr Druck. Er wolle sich das Thema noch in diesem Jahr auf Wiedervorlage legen, sagte er der ARD. Auch Bundeswehrverbandschef Wüstner spricht sich für eine Wehrpflicht aus. Er meldete Zweifel an, dass man durch Freiwilligkeit mehr Männer und Frauen für die aktive Truppe gewinnen könne. SPD-Fraktionschef Miersch hat die Verhandlungen über eine Rückkehr zur Wehrpflicht dagegen abgelehnt und auf den Koalitionsvertrag verwiesen. Die SPD schlägt wegen der angespannten Finanzlage bei den gesetzlichen Krankenversicherungen vor, die Beiträge für Gutverdiener zu erhöhen. Der SPD-Gesundheitsexperte Pantazis nennt in der Bild-Zeitung eine höhere Beitragsbemessungsgrenze. Ronald Lessig.
Um die Kassen zu stabilisieren, sollte die Beitragsbemessungsgrenze bei den Krankenversicherungen auf 8.050 Euro angehoben werden, schlägt Pantazis vor. So wie das bereits bei der gesetzlichen Rentenversicherung der Fall ist. Bisher müssen nur bis zum Bruttoeinkommen von 5.512,50 Euro Beiträge in die Krankenkasse gezahlt werden. Alles oberhalb dieser Grenze bleibt beitragsfrei.
Der Landeselternrat Brandenburg kritisiert die geplanten Einsparungen im Bildungsbereich. Die Sprecherin des Rates Mauersberger sagte bei RBB 24 Brandenburg aktuell, die Eltern rechneten damit, dass noch mehr Stunden ausfallen und sich die Bildungsdefizite vergrößern. Der Entwurf für den Doppelhaushalt sieht weniger Geld für die Gehälter von Lehrkräften und Pädagogen vor als bisher. Laut Ministerium soll aber Geld die Digitalisierung von Schulen gesteckt werden. In die Digitalisierung. Der Berliner Landesverband der Gartenfreunde fordert vom Senat mehr Rechtssicherheit, wenn Kleingartenflächen umgewidmet werden. Verbandspräsident Schopper sagte dem RBB 24 Inforadio, sollten Parzellen etwa für Wohnungs- oder Schulbauten genutzt werden, müssten Ausgleichsflächen bereitgestellt werden. Ein Gesetzentwurf dazu sei in Arbeit und befinde sich in der Abstimmung zwischen den Senatsverwaltungen. In Berlin gibt es rund 70.000 Kleingärten. Das Wetter. Heute Wolken und Sonne im Wechsel, ab dem Mittag von Westen Schauer und örtlich Gewitter, maximal 25 Grad. Zurzeit in Berlin-Marzahn 20 und in Pritzwalk 15 Grad. Auch morgen am Pfingstsonntag wechselhaft, Nachmittag Schauer und Gewitter, teils kräftiger bei 17 bis 21 Grad. Die Zeit 10.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Matthias Gindorf. Guten Tag. Das klingt ziemlich wild. Die Europäische Kommission hat einem Bericht zufolge Umweltverbände für Kampagnen gegen deutsche Unternehmen bezahlt. Die Welt am Sonntag berichtet über diese geheimen Verträge und hat sie offenbar auch einsehen können. Das Ziel des Ganzen soll gewesen sein, die Öffentlichkeit von der Klimapolitik der EU zu überzeugen. Dafür flossen dem Bericht zufolge Steuergelder in Millionenhöhe. Um das jetzt einzuordnen, spreche ich mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Matthias Reiche. Hallo nach Brüssel.
Hallo. Ja, hallo.
Sie sagen, diese Geheimverträge, über die die Zeitung berichtet, sind gar nicht so neu, wie es scheint, oder?
Nein, die Vorwürfe stehen ja seit Monaten im Raum, dass vor allem die Generaldirektion Umwelt der EU-Kommission, etwa wie das wie ein Ministerium einzuordnen, verschiedene NGOs für Lobbyarbeit bezahlt hat. Dann ein Parlament wird auch in den vergangenen 4-5 Monaten immer wieder darüber gestritten. Beispielsweise kritisiert die EVP-Fraktion, zu der auch die CDU und die CSU gehören, immer wieder die Art und Weise der Vergabe von EU-Mitteln an Nichtregierungsorganisationen. Und im April hat ja dann auch der Europäische Rechnungshof ganz hochoffiziell einen Bericht rausgegeben zu den NGOs und zur Finanzierung und hat gesagt, da gibt es zu wenig Transparenz, es gibt nur bruchstückhaft Informationen. Man weiß zu wenig über die Gelder, die an die NGO fließen. Es gab aber nie den Vorwurf, dass da natürlich, dass die so instrumentalisiert werden, wie es jetzt suggeriert wird durch den Weltartikel. Da ist eigentlich, der hat eigentlich alles nochmal zusammengeschrieben, was in den letzten Monaten passiert ist. Das einzig Neue wäre tatsächlich, wenn er einen Geheimvertrag, der ja dort auch in einem Absatz erwähnt wird, wenn es den tatsächlich gibt, zwischen mit der Client Earth, auch einer NGO, habe ich aber den Verdacht, dass da Frau Hohlmeier auch schon mal vor 2-3 Monaten drüber gesprochen hat, weil sie besonders daran ärgert, an dieser NGO, die dann im Falle der Kohlekraftwerke aktiv wird, dass die möglicherweise ja auch dann gegen den Rechtsstaat verstößt, weil sie Protestcamps mitfinanziert. Da muss man mal gucken, ob da tatsächlich dann noch mehr dran ist. Ganz neu, glaube ich, ist auch das nicht.
Haben Sie denn mal ein Beispiel dafür, wo denn Geld geflossen ist und für was, damit wir das uns alle mal vorstellen können?
Ja, es gibt viel Geld. Lobby Control kriegt Geld, Amnesty International. Dann sind ja viele NGOs, die sich engagieren für saubere Meere. Die kriegen natürlich jährlich Geld oder beispielsweise in der Nothilfe nach Erdbeben. Zwischen 21 und 2023, so der Rechnungshof, haben die NGOs insgesamt 7,4 Milliarden Euro erhalten, 4,8 Milliarden davon von der EU-Kommission und 2,6 Milliarden von den Ländern. Und ja, klar, jetzt nach dem Weltartikel muss man die Zahlen ja möglicherweise mit Vorsicht genießen. Wenn es da Geheimverträge gab, wo Geheimgelder geflossen sind, dann würde man das natürlich nochmal neu rechnen müssen.
Also die Schlagzeilen sind ja jetzt da. Wird dann auf irgendeine Art und Weise bei der EU-Kommission reagiert? Haben Sie da irgendwie ein Gefühl dafür, was jetzt passieren könnte?
Da gar nichts wird passieren. Die EU-Kommission hat darauf schon reagiert. Es war ja ganz wichtig, dass am 7. Mai die EU-Kommission entlastet wird, der Haushalt. Da ist die Voraussetzung natürlich, dass dass alles stimmig ist. Und der Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses, Nicolas Herbst, auch CDU-Politiker, der hat ja gesagt, also wir geben hier grünes Licht für die Ausgaben der EU-Kommission, aber es ist natürlich schon ein bisschen besorgniserregend, dass es immer noch so Fragen gibt, Fragezeichen bei der Mittelvergabe, die gibt es ja auch gegenüber den NGOs, aber es geht eben überhaupt um Transparenz bei der Ausgabe von EU-Geldern und die EU-Kommission hat sich im Mai dann auch verpflichtet, dass man deutliche strengere Regeln für die Förderung von NGOs anlegen wird und dass man auch in Zukunft, dass alle Geldgeber in einem Transparenzregister aufgeführt werden müssen. Also wer einer NGO Geld gibt, auch wenn er aus Brüssel kommt, muss das offen machen und es muss rückverfolgbar sein. Also das hat man im Mai bereits auch festgeschrieben und jetzt wird man gucken, wie es im nächsten Haushalt, der im Sommer gemacht wird, aussieht, wie ob das Geld den NGOs gekürzt wird, weil viele vermuten dahinter ja auch eine Kampagne gegen die Zivilgesellschaft.
Sagt unser Korrespondent in Brüssel, Matthias Reiche. Vielen Dank dafür. Vor einem Jahr, am 9. Juni, haben die Menschen in der EU ein neues Parlament gewählt. Die konservativen Parteien haben dabei zugelegt, die Grünen verloren. Das macht sich in Themen bemerkbar, mit denen sich das Parlament beschäftigt und wie darüber debattiert wird. Und es gibt auch in den Mitgliedstaaten mehr Skepsis gegenüber der EU. Aus Brüssel dazu, Sabrina Fritz.
Vor dem Europaparlament in Brüssel hat sich eine kleine Gruppe Bulgaren versammelt. Sie protestieren dagegen, dass das Land jetzt den Euro bekommt.
Viele Dinge in der Europäischen Union sind nicht okay, weil Menschen in Brüssel Entscheidungen treffen über die gesamte Gemeinschaft.
Die Gegner einer europäischen Gemeinschaft sind seit der letzten Wahl stärker geworden. Die meisten Stimmen haben allerdings die Konservativen bekommen, angeführt von dem deutschen CSU-Mann Manfred Weber.
Und das heißt, unsere Themen, der Kampf gegen illegale Migration, die Frage Sicherheit auf dem Kontinent, vor allem angesichts der russischen Bedrohung und die Fragestellung Wettbewerbsfähigkeit sind heute top auf der Agenda, an der Spitze der Agenda, weil die Menschen es so entschieden haben.
Vor ein paar Jahren standen noch Umweltschutz, Müllvermeidung und Elektromobilität ganz oben auf der Agenda der Abgeordneten. Das Verbrenner aus will Manfred Weber allerdings wieder abschaffen.
Ja, wir wollen ab 2035 keine Autos mehr zulassen, die Klimagase emittieren, also Klimaschutz umsetzen. Aber bitte den Weg dorthin, wie wir das erreichen, den muss der Techniker, den muss der Ingenieur, den muss der Verbraucher, den muss der Markt entscheiden und nicht die Politik. Deswegen wird das Verbrenner aus zurückgenommen werden.
Dafür braucht er aber entweder die Stimmen der Rechtspopulisten oder der SPD und den Grünen. Katharina Barley ist Vizepräsidentin des EU-Parlaments und seit vielen Jahren EU-Abgeordnete für die SPD. Sie hält den Schlingerkurs beim Auto für falsch. Katharina Barley sieht als großes Zukunftsthema die Kontrolle der Tech-Konzerne.
Und da haben wir als Europäische Union eben einen anderen Ansatz als alle anderen Regionen in dieser Welt. Nämlich, dass wir sagen, hier ist nicht Wild West und es ist auch keine staatliche Spielwiese wie in Russland oder in China, sondern das hier ist ein Raum, in dem wir uns frei bewegen wollen, aber der Regeln braucht.
Auch dank Social Media haben bei der Europawahl vor einem Jahr die rechten Parteien deutlich zugelegt. Aus Deutschland hat die AfD 15 Abgeordnete geschickt, 6 mehr als zuvor. Diese EU-Gegner hätten auch den Ton im Parlament verändert, sagt Fraktionschef Manfred Weber.
Wir erleben in allen Gesellschaften der Europäischen Union, schauen wir nach Rumänien, jetzt nach Polen, die Entscheidungen dort, eine tiefe Spaltung der Gesellschaften. Sollen wir den Weg Richtung Partnerschaft weitergehen oder ziehen wir uns zurück ins Nationale, ins Egoistische? Und das spüren wir auch im Europaparlament.
Da es im EU-Parlament keine 5%-Hürde gibt, können auch Kleinstparteien einen Sitz ergattern. Eine davon ist die Partei. Sibylle Berg ist Schriftstellerin und vertritt die Partei nun seit einem Jahr im EU-Parlament. Was ist Ihre Erfahrung als EU-Neuling?
Wirklich, ich habe das Gefühl, dass die wenigsten Menschen, die dort eigentlich die Bürgerinnen ihrer Länder vertreten oder die Bürgerinnen Europas, dass die einen großen Kontakt zu den Bürgerinnen Europas haben.
Diese Bürgerinnen und Bürger wurden gerade befragt, ob sie der EU vertrauen. 52% haben mit Ja geantwortet. Das ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren ein guter Wert. Knapp die Hälfte der Menschen in den 27 Ländern hat dieses Vertrauen allerdings nicht.
Sabrina Fritz mit einer Bilanz ein Jahr nach den Wahlen zum Europaparlament. RBB 24 Inforadio mit einer wichtigen Verkehrsmeldung. Vorsicht auf der A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Spreeau. Zwischen Dreieck-Barnim und Hohenschönhausen sind Fahrradfahrer auf der Standspur unterwegs. Berlin Sounds. Unter diesem Motto feiern wir beim RBB mit einer großen Sommeraktion die Musikstadt Berlin. Und zu den Melodien dieser Stadt gehören auch die Lieder und Gesänge der verschiedenen Glaubensgemeinschaften, die es hier gibt. Unser Reporter Markus Lotton wollte wissen, welche Rolle die Musik im Buddhismus spielt.
Ein flaches Gebäude inmitten der Plattenbauten zwischen Janowitzbrücke und Strausberger Platz. Im begrünten Innenhof tanzen rote und gelbe Gebetsfahnen im Wind. Ein Teich, Bänke und Lotuspflanzen bilden den atmosphärischen Rahmen im Berliner Meditationszentrum Lotus Vihara. Jan Kersias ist vom Beruf Schauspieler und kommt in seiner Freizeit hierher, um auf eine ganz besondere Art zu singen.
Om Namo Gurudev Namo Gurudev, Gurudev, Gurudev Namo.
Ja, das ist ein Mantra, was Respekt zollt und seinen Lehrer anruft. Das wird auch gerne in müden Phasen nach der Mittagspause oder so, wenn man sich danach zur Meditation setzen möchte, dann kann man sich damit nochmal energetisieren.
Jan Kersias lernte die Mantren zu lieben. Als jemand, der katholisch aufwuchs und Gebete früher als eine Art Pflichtübung erlebte.
Und hier habe ich jetzt gelernt, über die Mantren ein Gebet zu gehen, einfach um sich mit seinem inneren Herzen zu verbinden.
Der Begriff Mantra stammt aus der altindischen Sprache Sanskrit. Eine allgemein akzeptierte Definition gibt es nicht. Wilfried Reuter, Mitbegründer von Lotus Vihara, sagt, das Wort lässt sich auf verschiedene Weise übersetzen. Geistbefreier, Geistbeschützer oder auch Instrument des Geistes. Eine Silbe, ein Wort oder eine Wortfolge, die wiederholt gesprochen, gedacht oder gesungen wird.
Wenn ich zum Beispiel ein Mantra wirklich 20 Minuten, 30 Minuten immer wieder wiederhole, vielleicht sogar eine Stunde, merkt man tatsächlich, wie der Geist, das ist wirklich ähnlich wie auf einer Pilgerreise, wo man 2-3 Wochen lang der Geist sagt, was machst du hier eigentlich, du musst nach Hause, deine Familie, deinen Beruf. Und irgendwann gibt der Geist auf und sagt, okay, der hört nicht auf zu laufen. Und dann wird es ruhig und es fällt eine Stille in einen hinein.
Buddhismus buddhistische Mantren Markus Lotton hat berichtet. Mehr über Musik für die Seele im Rahmen unserer RBB-Sommeraktion Berlin Sounds gibt es hier im RBB-Inforadio morgen Mittag in unserer Sendung Leben um kurz nach 12:30.
RBB 24 Inforadio Sport.
Mit Tabea Kunze im Studio. Bei den French Open der Tennisprofis erwartet uns ein spektakuläres Finalwochenende. Bei den Herren trifft morgen im Endspiel die Nummer 1 der Welt Jannik Sinner auf die Nummer 2 Carlos Alcaraz. Und auch heute im Damenfinale spielen die beiden derzeit besten Spielerinnen der Welt um den Titel. Und dann gibt's ja auch noch das rein deutsche Finale bei den Junioren. Aus Paris Steffen Gahr.
Ausgeglichenes Frauenfinale, historisches Juniorenfinale. Dass Arina Sabalenka und Coco Gauff um den Titel von Paris kämpfen, ist keine Überraschung. Dass aber auch Nils McDonald und Max Schönhaus um den Pokal spielen, dagegen schon. Den letzten deutschen Juniorensieger in Roland Garros gab es 1997 durch Daniel Elzner. Der letzte im Finale hier war vor 12 Jahren Alexander Zverev. Jetzt also McDonald oder Schönhaus. Beide 17, beide kennen sich gut, haben auch die ganze Woche von Paris zusammen verbracht. Es ist ein Duell auf Augenhöhe. Das gilt auch für das Frauenfinale. Die Nummer 1 der Welt gegen die Nummer 2. Arina Sabalenka und Coco Gauff haben im Turnierverlauf beide jeweils nur einen Satz abgegeben. Die Bilanz zwischen beiden, auch auf Sand, ist ausgeglichen. Das jüngste Duell auf Sand hat Sabalenka vor ein paar Wochen im Finale von Madrid gewonnen. In Paris steht die Frau aus Belarus zum ersten Mal im Endspiel. Coco Gauff, die US-Amerikanerin, hatte das vor 3 Jahren schon mal geschafft. Beide dürfen also auf eine Pokalpremiere in Paris hoffen.
Und los geht's mit dem Damenfinale um 15 Uhr. Die Junioren spielen ab 14 Uhr um den Titel. Und wir werden hier am Nachmittag live aus Paris berichten. Es ist so etwas wie die Champions League der Leichtathletik. Die sogenannten Diamond League Meetings. In Rom waren gestern Abend bei so einem Meeting wieder einige der weltbesten Leichtathletinnen und Leichtathleten am Start. Und dabei hat ein Deutscher einen jahrzehntealten Rekord verbessert. Jan Möller berichtet.
Er war schon ein paar Mal dicht dran. Nun hat's geklappt. Robert Faken hat ihn geknackt, den fast 45 Jahre alten deutschen Rekord von Thomas Wessinghage über die 1500 Meter. Der Leipziger lief ein mutiges Rennen. Superstar Jakob Ingebrigtsen aus Norwegen war zwar nicht am Start, aber trotzdem ganz starke Konkurrenz. Und am Ende kam Faken als Vierter ins Ziel. Nach 3:30:08. Das ist die neue deutsche Bestmarke. Die deutschen Diskuswerferinnen Marieke Steinacker und Christine Pudenz hatten vorher die Plätze 5 und 7 belegt. Weitspringer Simon Batz wurde ebenfalls Siebter. Für den Höhepunkt des Abends sorgte Olympiasiegerin Beatrice Chebet aus Kenia. Sie gewann das 5000-Meter-Rennen in der zweitbesten je gelaufenen Zeit. Im 100-Meter-Lauf der Männer war der US-Amerikaner Trayvon Bromell am schnellsten. 9:84, das ist eine neue Jahresweltbestleistung.
Und noch zum Fußball im Ablösepoker zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Liverpool über einen Wechsel von Florian Wirtz bahnt sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Lösung an. Unter anderem der Kicker berichtet, dass die beiden Clubs kurz vor einer endgültigen Einigung stehen. Die Verantwortlichen beider Clubs seien sich in der Frage der Ablösesumme relativ nahe gekommen. Der englische Fußballmeister Liverpool soll inklusive Bonuszahlungen uns insgesamt rund 134 Millionen Euro bieten für Florian Wirtz. Der Bayer Leverkusen, sein jetziger Club, hat allerdings 150 Millionen Euro gefordert. Also da noch eine kleine Differenz, aber da dürfte es doch in den kommenden Tagen wahrscheinlich eine Einigung geben. Und das war der Sport für diese Stunde mit Tabea Kunze.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Weiter für Sie im Studio Matthias Gindorf. Mit dem Fahrrad durch Brandenburg radeln, das zieht Touristen an und Einheimische machen es sowieso. Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz werden seit einigen Jahren die Fernradwege modernisiert. Diese Woche war Start für den nächsten Abschnitt in Klettwitz und RBB24-Reporterin Aline Lepsch war dabei.
Von Schipkau nach Klettwitz und wieder zurück. Das war für Martina Weyer immer eine ganz schöne Hobelparty.
Aber wie verrückt. Da ist alles aus dem Fahrrad gefallen, alles aus dem Fahrradkörbchen.
Sie fährt die Strecke jeden Tag. Heute? Ganz geschmeidig. Denn 350 Meter des Radwegs sind ganz neu gemacht.
Das haben sie richtig gut gemacht. Die ganzen Beulen sind raus.
Und auf gut 700 Metern kommt gerade noch ein Wurzelschutz mit rein, damit nicht neue Beulen entstehen. Das ist der erste Radwegeabschnitt von 13, die im Landkreis Oberspreewald-Lausitz in einem Großbauprojekt saniert und modernisiert werden. 4 Wege entstehen sogar ganz neu, also zum Beispiel aus einem Sand- oder Waldweg. Und 7 Brücken werden auch noch saniert. Das alles für ganze 12 Millionen Euro. Roland Helbig, der Sachbearbeiter für Radwegemodernisierung im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, erklärt.
Das sind auch Brücken, die mit Mehrfachnutzung eine besondere Taglast haben. Und zum Beispiel in Lübbenau haben wir 3 Brücken drin, die auch bis 40 Meter lang sind, Stahlbetonbrücken. Und dann mit all diesem Aufwand, das kostet schon eine Brücke weit über 1 Million.
80% vom Gesamtbetrag finanziert das Land. 20%, also immer noch 2,4 Millionen Euro, müssen die Kommunen aber stemmen. Landrat Sigurd Heinze weiß.
Wir leben in Zeiten knapper Kassen und da muss also auch das Land Brandenburg sparen. Und in den Stadt- und Gemeindelagen muss dann eben die jeweilige Kommune sich mit dran beteiligen. Unter dem Motto, will man nun einen Radweg haben oder will man keinen haben?
Und dass das gut investiertes Geld ist, davon ist Jens Bergmann, der im Landkreis für den Tourismus zuständig ist, überzeugt.
Das Radwegenetz an und für sich ist, wie gesagt, mit 600 Kilometern bei uns sehr gut ausgebaut. Wir sind grenzübergreifend hier in Richtung Sachsen. Und die Übernachtungszahlen mit knapp 1 Million sprechen für sich. Und wir haben viele Tagesgäste, die noch hinzukommen, die einfach das Rad hinten auf ihren Pkw draufpacken und dann losfahren. Deswegen ist es ganz wichtig, dass das Netz gut ausgebaut ist. Zum einen für die Touristen und aber auch für die Einheimischen, die das als Arbeitsweg nutzen.
Neue Radwege in der Lausitz für Pendler und für Touristen. Ein Bericht war das von rbb24-Reporterin Aline Lepsch. In dieser Woche war Kanzler Merz ja zu Besuch in Washington bei US-Präsident Trump. Bei solchen Staatsbesuchen sitzen die Gäste meist im Weißen Haus auf großen Sesseln vor der Weltpresse und geben da ihre Statements ab. Wenn es dabei etwas feierlicher wird, wird dem US-Präsidenten immer eine Cola Light serviert oder wie es in den USA heißt, eine Diet Coke. Sekt oder anderen Alkohol trinkt Trump nicht und das schon seit Jahren. Was Donald Trumps Bruder Fred damit zu tun hat, erklärt unser USA-Korrespondent Martin Ganz.
Fred Trump war in vielerlei Hinsicht das Gegenteil seines jüngeren Bruders Donald. Fröhlich, charmant und einfühlsam, noch dazu sehr gut aussehend. Fred Trump litt jedoch im Laufe seines kurzen Lebens unter zunehmender Alkoholsucht. Für Donald Trump ein traumatisches Erlebnis, über das er schon mehrmals in Interviews und auf Wahlkampfveranstaltungen gesprochen hat.
I had a brother Fred. Great guy. Best looking guy. Best personality, much better than mine.
Ich hatte einen Bruder Fred, ein großartiger Kerl, sehr attraktiv und eine tolle Persönlichkeit, viel besser als ich. Aber Fred hatte ein Alkoholproblem, weshalb er mich immer wieder warnte, trink bloß nicht, trink bloß nicht.
He had a problem with alcohol and he would tell me, don't drink, don't drink.
Tatsächlich hat Donald Trump deshalb seit Jahrzehnten keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt. Zu groß ist seine Befürchtung, er könnte die gleiche genetische Veranlagung haben wie sein älterer Bruder und ihn könnte das gleiche Schicksal treffen. Wenn ich trinken würde, wäre ich der Typ, der dann sicher große Probleme bekäme. 3, 4, 5 Drinks, her damit und noch mehr.
3, 4, 5, bring them in, keep going.
Normalerweise gilt für den US-Präsidenten niemals entschuldigen, niemals Reue zeigen. Doch der frühe Tod seines älteren Bruders ist eines der ganz seltenen Themen, bei denen Donald Trump eine Mitschuld eingesteht. In einem ausführlichen Interview mit der Washington Post aus dem Jahr 2019 bedauert Trump, dass er und sein herrschsüchtiger Vater seinen älteren Bruder immer wieder dazu drängten, in das Familienunternehmen einzusteigen. Michael Cranish, der das Interview mit Trump führte, sagte damals,
Donald Trump
erzählte mir, dass sein Bruder unter doppeltem Druck stand, von ihm und vom Vater. Eigentlich wollte Fred Trump Pilot werden und hatte bereits eine Pilotenausbildung erfolgreich abgeschlossen. Doch Vater Trump äußerte sich verächtlich über die Chauffeure der Luft. Sein ältester Sohn müsse doch später mal das Immobilienunternehmen von ihm übernehmen. Ich bedauere, dass auch ich Fred unter Druck gesetzt habe, gestand Donald Trump der Washington Post. Das Immobiliengeschäft war einfach nicht sein Ding. Fred Trump fügte sich dem Willen des Vaters, gab seinen Traumberuf auf und musste mit ansehen, wie sein jüngerer Bruder Donald im harten Immobiliengeschäft erfolgreicher war als er. Letztlich zerbrach Fred Trump am Erwartungsdruck seiner Familie und an seiner Alkoholsucht. Ein Studienfreund von Fred versuchte ihm vergeblich zu helfen und machte sich noch Jahre später Vorwürfe. Hätte ich damals doch nur von der Existenz der anonymen Alkoholiker gewusst. Stattdessen wurde Fred immer wieder ins Krankenhaus gebracht, was ihm nicht weiterhalf. 1981 starb er im Alter von nur 41 Jahren an einem Herzinfarkt infolge seiner Trunksucht.
Martin Ganselmeier aus Washington über Donald Trumps Einstellung zum Thema Alkohol.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Jules Vernes rasanten Abenteuerroman Reise um die Erde in 80 Tagen kennen die meisten. Die Theaterfassung davon war vor über 100 Jahren ein Dauerbrenner. Da versanken auf der Bühne Schiffe oder es liefen echte Elefanten herum. Die uckermärkischen Bühnen Schwedt machen das in diesem Jahr etwas anders. Wie die Action bei der Weltreise in 80 Tagen auf die Odertalbühne kommt, hat sich RBB-Kulturreporterin Sabine Kramm bei den Proben angeschaut.
Ich werde in 80 Tagen wieder genau hier sein.
Gezwitscher, einfliegende Vögel von Storch bis Ente, der Blick aufs Wasser, all das macht das Theatererlebnis auf der Schweder Odertalbühne mit aus. Das entschädigt auch schon mal für Sonnenhitze, Regen und Kälte oder Mücken, sagt der Darsteller des Dinas Passepartout, David Alonso.
Also im Sommer ist es so schön, draußen zu spielen und hier direkt am Wasser zu sein mit der Natur. Das macht einfach was ganz Besonderes mit dem Spiel.
David Alonso und sein Kollege Fabian Ranglack als Darsteller des Phileas Fogg freuen sich, bis 19. Juli in 11 Vorstellungen wieder draußen spielen zu können. Beide Protagonisten haben, als Reisende mit wenig Gepäck, hinter der Bühne nicht so viel Stress wie ihre Kollegen, die mehrere Rollen spielen.
Wir haben ja das Glück, dass wir unser Kostüm kaum wechseln müssen. Die anderen Schauspieler sind natürlich am Kämpfen und haben mindestens genauso viel Action hinter der Bühne wie vor der Bühne. Aber wenn alles so bunt ist und man in diesen verschiedenen Ländern die Atmosphären und Situationen spielen darf, das macht schon was her.
Ich wechsle einmal die Weste, so. Aber es ist schon eine Kostümschlacht. Aber das zahlt sich natürlich total aus, weil sich das natürlich hier in dieses Bühnenbild auch total toll einfügt.
Und das besteht größtenteils nur aus einem großen Bilderrahmen, der einen Teil des dahinterliegenden Oderarms zeigt, nur halb ausgefüllt von einer Videoleinwand. Die hilft aber, sich auf der Weltreise in Raum und Zeit zu orientieren an über 40 Orten.
Dann ist das so, als würde man den Bilderrahmen mit großen Farben bemalen und das sind dann halt die Kostüme.
Die Transportmittel aus Jules Vernes Zeit zeigt auch die Videoleinwand. Schwankende Schiffdecks auf hoher See, an Zugfenstern vorbeifliegende Landschaften. Häuserschluchten der Städte.
Noch 78 Tage, er schafft es, noch 77 Tage.
Den Wettlauf gegen die Zeit aus dem Stück scheint es heute nicht mehr zu geben, wo man in nur Stunden um die Welt jetten kann, vergleicht Thilo Esche.
Aber ist das doch eine Reise? Aus unserem Gefühl heraus ist eine Reise dann eine Reise, wenn ich meine Komfortzone verlassen muss, wenn ich bereit bin, mich auf neue Kulturen einzulassen und wenn das irgendwas mit mir macht und nicht, wenn ich einfach nur da war und klopf dort ein Flock rein und fahr weiter.
Die Songs hat wieder Tom van Hasselt, der musikalische Leiter der uckermärkischen Bühnen, komponiert und sich dabei an der Weltmusik bedient.
Willkommen in Bombay ist so ein bisschen vom Bollywood inspirierte Tanznummer. Da haben wir eine Nummer, wir durchqueren den Wilden Westen, gern Osten, das ist so eine Country-Nummer.
Daily Mirror, eine Art wiederkehrende Zeitungsschau in London, auch das ein Leitmotiv. Oder einfach Zeit für Kostümwechsel.
Es springt immer wieder zurück nach London. Da sehen wir die Bevölkerung, wie sie das durch die Zeitung erfährt, was die Reisenden eben erleben.
Die Reise um die Erde in 80 Tagen feiert heute Abend Premiere im Rahmen der Odertal-Festspiele in Schwedt. Ein Bericht war das von RBB-Kulturreporterin Sabine Kramm.
Werbung. Sie suchen exklusive Markenmöbel mit hervorragender Beratung? In der Villa der neuen Wohnkultur in Berlin-Zehlendorf bieten wir Ihnen in besonderem Ambiente Wohnkonzepte auf höchstem Niveau. Lassen Sie sich überraschen. Mehr auf neue-wohnkultur.de. RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf der westlichen A10 Richtung Dreikafeland Baustellen. Stau zwischen Großkreuz und Leest. Jetzt dauert's 20 Minuten länger. Stadtverkehr Berlin-Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. Ab 12.30 Uhr zieht der Kinderkarneval vom Marianneplatz zum Görlitzer Park. Vor allem rund um den Görlitzer Bahnhof müssen Sie mit Behinderungen rechnen. Westend, die Preußenallee, ist zwischen Marathon und Badenallee in beiden Richtungen wegen eines Straßenfests gesperrt. Pankow und Gesundbrunnen wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollangstraße zwischen Schulze und Nordbahnstraße voll gesperrt. Bauarbeiten bei der S-Bahn Berlin. Bis Dienstag Betriebsschluss wird die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Zwischen Bornholmer Straße und Weidmannslust fahren Busse. Zur Regionalbahn auf der RE1 entfallen bis zum 23. Juni die Züge zwischen Brandenburg an der Havel und Potsdam. Als Ersatz fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Tag. Die Europäische Kommission hat offenbar Umweltverbände eingesetzt, um für ihre Klimapolitik zu werben. Das geht aus Verträgen hervor, die der Welt am Sonntag vorliegen. Aus Brüssel Matthias Reiche.
Wie aus den Papieren hervorgehe, seien Umweltverbände beispielsweise für Kampagnen und Klagen gegen Kohlekraftwerke und andere deutsche Unternehmen bezahlt worden. Außerdem hätten sich EU-Kommissionsmitarbeiter bis ins Detail mit Aktivisten abgestimmt, um die Klimapolitik der EU zu protegieren. Seit Monaten steht der Vorwurf im Raum, dass vor allem die Generaldirektion Umwelt der EU-Kommission verschiedene NGOs für Lobbyarbeit gegenüber anderen EU-Institutionen bezahlt haben.
Das Beschaffungsamt im Bundesinnenministerium fordert, die Ausrüstungsprobleme bei der Bundeswehr bis spätestens 2028 komplett zu lösen. Präsidentin Lenik Emden sagte dem Tagesspiegel, Hintergrund für diesen Zeitplan seien interne Analysen der Bundeswehr. Danach wird damit gerechnet, dass Russland 2029 in der Lage sein wird, NATO-Gebiet anzugreifen. Das Beschaffungsamt will dem Bundestag bis zum Jahresende rund 100 Anträge zur benötigten Ausrüstung vorlegen. Die SPD schlägt wegen der angespannten Finanzlage bei den gesetzlichen Krankenversicherungen vor, die Beiträge für Gutverdiener zu erhöhen. Der SPD-Gesundheitsexperte Pantazis nennt in der Bild-Zeitung eine höhere Beitragsbemessungsgrenze von 8.050 Euro. Aktuell zahlen Versicherte nur bis zu einem Bruttoeinkommen von rund 5.500 Euro Krankenkassenbeiträge. Alles darüber ist beitragsfrei. Bei massiven russischen Luftangriffen sind in der Ukraine mehrere Menschen getötet worden. In der Stadt Charkiw starben nach Behördenangaben 3 Personen. Es handelt sich um den größten russischen Angriff seit Kriegsbeginn mit mindestens 40 Explosionen. Unter den vielen Verletzten seien auch Kinder. In der Stadt Cherson gab es nach ukrainischen Angaben außerdem 2 Tote. Russland erklärte, die Angriffe seien eine Reaktion auf ukrainische Drohnenattacken am vergangenen Wochenende. Fahrgäste in Berlin müssen im Regional- und S-Bahn-Verkehr neue Einschränkungen hinnehmen. Zwischen den Bahnhöfen Berlin-Spandau und Charlottenburg wird an den Oberleitungen gearbeitet. Deshalb fahren zum Beispiel die Linien RE8 und RB23 nicht zum Flughafen BER. Außerdem wird wieder an der Eisenbahnbrücke über der Wollangstraße gebaut. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute Wolken und Sonne im Wechsel, ab dem Mittag von Westen Schauer und örtlich Gewitter, maximal 25 Grad. Zurzeit in Berlin-Marzahn 20 und in Pritzwalk 15 Grad. Es weht mäßiger Wind aus Südwest. Auch morgen am Pfingstsonntag wechselhaft, Nachmittag Schauer und Gewitter, zum Teil kräftiger, bei 17 bis 21 Grad. Die Zeit 10.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Es ist ein Vertrag und ich habe keine Lust, mich auf rechtliche Auseinandersetzungen darüber einzulassen, ob ich den Gleisdreieckpark wieder räumen muss und an den Eigentümer zurückgeben muss.
Packt Pacta sunt servanda. Das Prinzip der Vertragstreue, ein Eckpfeiler des deutschen Rechts. Genau das meint Stadtentwicklungssenator Christian Gebler hier. Und damit herzlich willkommen zur Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast des RBB. Indem wir natürlich über das stadtentwicklungspolitische Aufregerthema in Berlin diese Woche sprechen werden, die urbane Mitte, die Hochhäuser im Gleisdreieckpark. Da hat der Senat gerade den Bezirk entmachtet und das Verfahren an sich gezogen. Was dahinter steckt, besprechen wir heute. Und wir klären auf, wie es dazu kam, dass einem AfD-Abgeordneten auf Nachfrage nun doch die Vornamen von Straftätern in Berlin von der Innenverwaltung mitgeteilt werden müssen und warum er die überhaupt wissen will. Außerdem schauen wir auf den anhaltenden Protest in Brandenburg gegen die Kürzungen im Bildungsbereich, vor allem beim Förderunterricht, und erklären, welche unrühmliche Rolle ein mutmaßlicher Softwarefehler dabei gespielt haben könnte. Das alles heute in der Spreepolitik mit Sebastian Schöbel. Und bei mir im Podcast begrüße ich Sabine Müller und Dorit Kieling hier aus der Landespolitischen Redaktion. Grüßt euch ihr beide.
Hallo. Hi Sebastian.
Ihr habt ja schon auch ein bisschen mehr Erfahrung und vor allem Erinnerung an das, was hier in dieser Stadt alles schon diskutiert wurde, gerade auch im Bereich Stadtentwicklung, vor allem du, Dorit. Die urbane Mitte beschäftigt uns jetzt wie lange?
20 Jahre. Oh. Man höre und staune.
2005, wir haben Jubiläum, ne?
Ja, und dann kommt endlich mal Bewegung rein.
Es kommt Bewegung rein, genau, aber natürlich auch wieder begleitet von wilden Diskussionen. Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz festzurren, was ist die urbane Mitte?
Es ist ein riesiges Gebiet am Gleisdreieck, wo sich die U-Bahn-Linien überschneiden. Kann man immer wunderbar gucken. Und da gab es Wohnungsbau als eine Komponente. Ein riesiger Park ist angelegt worden. Und jetzt endlich wird auch offenbar eine Baugenehmigung erteilt für das Gewerbe, was dort entstehen soll. Da sind geplant insgesamt 7 Bürotürme mit bis zu 90 Metern hoch. Und genau daran stoßen sich die Anwohner und eine Bürgerinitiative.
Genau, das ist die Diskussion, ja.
Genau, und man muss nochmal sagen, also es gab ja eigentlich 4 große Bauprojekte in diesem ganzen Projekt, was da 2005 vereinbart wurde. Und du hast es eben schon gesagt, also die ersten 3, die jetzt schon realisiert sind, das war hauptsächlich Wohnraum, also Flottwellpromenade, Yorkdreieck und Möckernkiez und die urbane Mitte eben Büro- und Gewerbeflächen hauptsächlich. Der Bausenator Christian Gebler von der SPD hat aber ja auch nochmal betont, Leute, nicht nur Büro und Gewerbe, also da sei auch eine ganze Menge kulturelle, gemeinorientierte Nutzung drin. Also der will jetzt im Moment den Kritikern sehr klar sagen, also das ist sozusagen nicht nur alles böse Heuschrecke.
Ja, und er hat ja auch angeregt, weil es diesen Protest gegen diese Hochhaustürme gibt, dass er jetzt mit dem Investor verhandeln will, ob man vielleicht doch noch ein bisschen Wohnraum unterkriegt.
Kritiker unterstellen, dass da eigentlich nur einer Geld scheffeln will, Bürotürme auch noch bauen möchte, die da auch gar keiner haben möchte. Was ist da dran?
Also da war der Bausenator relativ klar und hat gleich zu Beginn in der Pressekonferenz nach der Senatssitzung sehr klar gesagt, erinnern wir uns doch mal dran, wie das 2005 war. Also er hat gesagt, da gab es einen rot-roten Senat und einen grün regierten, wie auch heute noch, Bezirk. Und die seien alle dafür gewesen, dass man das Projekt macht. Also der hat sich sehr dagegen gewehrt, dass man sagt, das ist einfach nur ein Ding, der irgendwelche Investoren reich machen soll, sondern das sei damals von Parteien, gerade auch Richtung Linke und Grüne, hat er das sicherlich gesagt, die nicht gerade sozusagen grundverdächtig sein, immer nur reiche Leute noch reicher machen zu wollen, sei das unterstützt worden. Das habe man gewollt.
Aber man muss ja auch noch dazu sagen, dass der Bezirk wohl selber darauf gepocht hat, jedenfalls sagt das der Stadtentwicklungssenator, dass man wirklich in die Höhe baut. Weil da, wo gebaut wird, das sind alles versiegelte, betonierte Flächen. Und um nicht noch mehr zu versiegeln, hat wohl der Bezirk darauf bestanden, dass man in die Höhe baut. Und jetzt will das der Bezirk nicht mehr. Und die Bürgerinitiative natürlich auch nicht. Die sagt, große Verschattung und außerdem braucht man keine Büros.
Der Baustadtrat im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, der ist grün, Florian Schmidt heißt da, und der sagt, das sei einfach ein Projekt, was aus der Zeit gefallen sei. Und ehrlich gesagt muss man sagen, auch aus der SPD im Bezirk kommen Stimmen, die fragen, diese ganzen riesigen Büroflächen, ist es noch mit den heutigen Bedürfnissen der Stadt kompatibel? Weil ich habe auch mal ein bisschen geguckt, wie sieht denn das eigentlich aus mit den Büroflächen und Leerstand und so weiter. Also 2024 gab es knapp 1,5 Millionen Quadratmeter Büroflächen, die leer standen. Das waren 7% der gesamten Bürofläche, die es in Berlin gibt. Und auch neu gebaute Büroflächen standen leer. Das haben wir natürlich auch Christian Gäbler gefragt. Braucht Berlin wirklich noch mehr Büroflächen? Er hat argumentiert, ehrlich gesagt, ja, weil er hat gesagt, wir haben auch ganz viel total veraltete Büroflächen. Damit können viele Firmen nichts anfangen. Das entspricht einfach nicht mehr den Standards. Von daher neue, standardhochwertige Büroflächen seien benötigt, sagt er. Und der Investor sagt schon auch. Also er glaubt, ein Markt ist dafür da. Wir werden sehen, wenn es denn soweit kommt.
Jetzt steht da Aussage auch gegen Aussage. Ihr habt die Bürgerinitiative schon angesprochen. Die geht von einer ganz anderen Rahmenbedingung aus. Sie sprechen vor allem diesen Rahmenvertrag an, den es ja dafür gibt. Oder diesen, ja, was ist das eigentlich, städtebaulichen Vertrag von 2005, in dem jetzt, was genau denn eigentlich festgehalten wurde? Nur um nochmal die Beziehungen zwischen diesen Flächen, um die es da geht, jetzt auch mal klar zu machen.
Der Bausenator sagt eben, das ist ein Paketdeal. Und er warnt jetzt sehr deutlich davor, wenn der Senat jetzt sagen würde, tut mir leid, aber diesen Büroteil wollen wir irgendwie doch nicht, dass dann der Investor, der übrigens nicht mehr der damalige Käufer ist, der heutige, also da hat auch mal hat der Besitzer schon gewechselt, aber dann hat er selber gesagt, also wenn ich der Besitzer wäre und mir sagt jemand, du kannst da die versprochenen Bürotürme nicht mehr hinbauen, dann wisse er auch, was er machen würde, nämlich sagen, ja, dann kriegt ihr vielleicht auch nicht mehr den Park zur öffentlichen Nutzung. Also das ist die Drohung. Kritiker dieser ganzen Geschichte, die nennen das Angstmache, die glauben nicht, dass es so weit kommt. Aber klar ist einfach, es gibt einen Vertrag. Und die Frage ist jetzt eben, wie geht man damit um? Da gibt es sozusagen inhaltliche Bedenken. Also wollen wir da wirklich diese Bürotürme stehen haben? Ist das schlecht für den Park und so weiter? Aber es gibt natürlich auch ganz praktische, handwerkliche Bedenken. Das hat ja auch der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg immer gesagt. Dieses Gebiet ist ja geteilt worden in einen Südteil urbane Mitte und einen Nordteil urbane Mitte. Denn der Nordteil, der größere Teil dieses Gebiets, ist auch von daher noch sehr viel komplizierter, weil man da noch mit der Deutschen Bahn reden muss. Denn durch dieses Gebiet soll die geplante S21-Strecke führen, also S-Bahn-Strecke, die neue, wo aber auch alles hängt und bisher noch total unklar ist, wo verläuft die da eigentlich. Und der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat sehr klar gesagt, Leute, wir können hier doch nicht 5 bis zu 90 Meter hohe Bürotürme planen, ohne dass vorher klar ist, wo die Deutsche Bahn da lang will mit ihrer S-Bahn-Trasse. Und hat deswegen auch gesagt, wir können, also zum Bausenator, der gesagt hat, ich will aber jetzt sofort hier einen Bebauungsplan sehen, hat gesagt, wir können das jetzt noch nicht machen. Und ich bin mal gespannt, wie Christian Gäbler das machen wird. Der hat natürlich auch gesagt, ja, wir müssen jetzt erstmal mit der Deutschen Bahn reden. Das muss natürlich der Senat machen. Für ihn ein Grund mehr zu sagen, dieses ganze Projekt gehört in die Hand des Senats und nicht des Bezirks.
Genau, das war ja seine Argumentation, dass er gesagt hat, die S21 muss geplant werden. Da ist bisher noch nicht so viel passiert. Und der Bezirk wäre ja sowieso völlig überfordert, jetzt auch noch eine S-Bahn zu planen auf seiner Grundlage. Und deswegen war das auch sein großes Argument, wir ziehen das jetzt alles im Senat zusammen. Wir haben die Kompetenzen, wir haben die Ressourcen dafür und wir planen jetzt auch mit der Bahn diese neue Trasse mit diesem großen, komplexen Verkehrsknotenpunkt und da parallel dazu werden diese Büros verplant. Der Bezirk sagt, das geht gar nicht, man kann das nicht parallel machen, man muss die Trasse schon festlegen und dann kann man erst eine Baugenehmigung. Aber das ist wie immer so in Berlin, der eine sagt hü, der andere sagt hot und genau. Irgendwas passiert.
Jeder hat auch
Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Jeder hat auch ein Gutachten. Der eine sagt, das Gutachten sagt, das geht alles so nicht. Der andere sagt, nein, aber wir haben hier Paragraphen, auf die können wir uns stützen und deswegen können wir es quasi selber machen oder so umsetzen, wie wir es wollen. Der Senat hat es jetzt an sich gezogen und das ist das Instrument, über das ich ganz gerne zum Schluss noch reden wollte mit euch beiden. Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Wir haben dieses Durchgriffsrecht des Senats schon ein paar Mal erlebt. Beim Olympiapark zum Beispiel, den man dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf quasi abgenommen hat, wenn man es freundlich sagen möchte, damit der Senat da selber entwickeln kann. Wir haben es beim Görlitzer Park mit dem Zaun erlebt und jetzt vor kurzem haben wir es auch wieder erlebt, dass der Senat gegen den Bezirk durchgezogen hat, nämlich beim Radstreifen auf der Kantstraße. Ist das etwas, was wir jetzt tatsächlich häufiger sehen, als es früher passiert ist?
Ich glaube, das wird sowieso häufiger kommen, weil wir haben ja dieses schneller bauen Gesetz, das ist ja jetzt durchs Abgeordnetenhaus, ist es schon durch, ich glaube ja. Und da hat sich ja der Senat extra Zugriffsrechte gesichert, dass er eben sagen kann, Bezirk, wenn du nicht willig bist oder nicht kannst, gibt ja manchmal auch ganz objektive Gründe, dass sie einfach keine Kapazitäten haben und sich Bauprojekte ewig hinschleppen, dann nehmen wir euch das aus der Hand und ziehen das an uns. Und da ja zukünftig ganz viel gebaut werden soll, also ich denke nur an die großen Entwicklungsgebiete, die ja immer noch brach liegen, kann das natürlich durchaus passieren, dass der Senat sagt, nee, Bezirk, du nicht, das machen wir selber.
Aber in dem Fall zeigt sich, wenn der Bezirk nicht will, kann der Senat dann sagen, dann machen wir es halt selbst.
Naja, und dann gibt es ja noch die berühmte Einigungsstelle, die ja noch im Gespräch ist. Als wenn der Bezirk sagt, nee, Senat, du nicht, sondern ich will das selber machen. Dann soll ja diese Einigungsstelle angerufen werden, die immer noch nicht so ganz ausgefochten ist, wie die ausgestattet ist und wer da wirklich das letzte Wort hat. Das sagt ja wiederum auch der Stadtentwicklungssenator, es muss der Senat haben. Also das ist noch so ein Punkt, der da noch in der Schwebe ist bei der Verwaltungsreform.
Und gerade hier beim Gleisdreieckpark sehen wir natürlich, wie das aussieht, wenn dann der Bezirk eine komplett andere Meinung hat zu einem Bauprojekt als der Senat selber. Für diesen Fall kommt die Einigungsstelle aber zu spät.
Ja, das ist jetzt durch. Also das hat der Senat jetzt an sich gezogen. Es braucht jetzt noch den förmlichen Beschluss des Abgeordnetenhauses, aber dann dürfte das durch sein.
Dann würde ich sagen, an dieser Stelle können wir Dorit entlassen, die schon auf heißen Kohlen sitzt, weil sie jetzt noch 2 Fernsehbeiträge schneiden muss.
Ja, man hat ja sonst nichts zu tun. Ja.
Dann danke dir dafür, dass du hier in den Podcast gekommen bist. Ne? Ciao. Da eilt sie davon. Und Sabine, wir wollten uns noch einem zweiten Thema widmen. Ein Wiedergänger sozusagen kommt auf Wiedervorlage. Eine Thematik, die wir schon mal diskutiert haben, auch im Rahmen eines Wahlkampfes, nämlich die Frage, darf der Senat eigentlich mitteilen, wie die Vornamen von Tatverdächtigen bei bestimmten Straftaten sind, also wie die heißen. Vielleicht erinnerst du uns noch mal ganz kurz daran, warum ist das jetzt überhaupt noch mal auf der Agenda? Warum reden wir drüber?
Wir reden drüber, weil am Mittwoch bekannt geworden ist, dass es einen Beschluss gab des Landesverfassungsgerichtes. Und an dieses Gericht hatte sich der AfD-Abgeordnete Marc Fallender gewandt. Der hatte nämlich, der hat so eine kleine Tradition, kann man fast sagen. Der hatte seit 2018 immer abgefragt beim Senat, wie denn eigentlich die 20 gängigsten Vornamen lauteten von Tatverdächtigen von Messerstraftaten, und zwar von den deutschen Tatverdächtigen. Denn man muss dazu sagen, in den polizeilichen Statistiken wird ausgewiesen, Messerstraftaten, Verdächtige deutsche Staatsangehörige, Verdächtige aus anderen Ländern. Mhm. Aber, und das fehlte der AfD schmerzlich, es wird bei den deutschen Tatverdächtigen nicht ausgewiesen, ob das beispielsweise Leute mit doppelter Staatsangehörigkeit sind, ob die eventuell einen Migrationshintergrund haben. Und das möchte die AfD natürlich gerne wissen, weil das eben Wasser auf die Mühlen ihrer Argumentation ist, wenn man sagt, naja, da hieß aber der, der das Messer geführt hat, Ali oder Mohammed. Und ihr seht ja, das sind die ganzen bösen Geflüchteten. Von daher, der hat es seit 2018 abgefragt. Er hat auch erstmal immer Antwort bekommen. Und dann, als er das für das Jahr 2023 abfragte, hat die Innenverwaltung aber gesagt, nein, wir nennen diese 20 gängigsten Vornamen nicht mehr. Und hat sich berufen unter anderem auf ein Urteil, was es in Niedersachsen gegeben hatte, vom dortigen Landesverfassungsgericht, wo es geheißen hatte, aus Datenschutzgründen sollte man das nicht machen. Und darauf hat sich die Innenverwaltung berufen. Und dagegen ist eben Herr Fallender dann als Abgeordneter vor das Landesverfassungsgericht gezogen, hat gesagt, damit werden meine parlamentarischen Fragerechte beschränkt.
Aber um das nochmal klarzustellen, das heißt, die Verwaltung hat eine ganze Weile genau das geliefert, was der Abgeordnete wollte. Und dann irgendwann damit aufgehört.
Ganz genau. Und was es natürlich so ein bisschen pikant macht, also die Anfrage wurde 2024 gestellt für das Jahr 2023. Und vielleicht erinnern wir uns, 2022/23 war diese berühmt-berüchtigte Silvesterkrawallnacht, wo hier in Berlin ziemlich die Post abgegangen ist, um es mal flapsig zu sagen. Das war die Zeit, in der hier gerade Wahlkampf war. Wir haben Wiederholungswahl gehabt im Februar. Und da interessierte sich nicht nur die AfD für die Vornamen der Tatverdächtigen, sondern auch die CDU, namentlich der heutige regierende Bürgermeister Kai Wegner, wollte wissen, wie hießen denn diese Randalierer aus der Silvesternacht? Das heißt, da hatten wir eine wirklich große Vornamendebatte. Die AfD hat gesagt, haben wir doch schon immer gesagt, das muss man wissen. Die CDU hat gesagt, wir finden, das sollte man auch wissen. Und SPD, Grüne und Linke haben gesagt, also Entschuldigung, das ist doch absolut rassistisch, was ihr hier macht. Wenn ihr jetzt überhaupt nicht fragt, wo kamen diese Jugendlichen her im Sinne von, was haben die für einen Hintergrund, kommen die aus schwierigen Verhältnissen und so weiter, sondern einfach nur wissen wollt, wie hießen die, sprich, haben die Migrationshintergrund oder waren die vielleicht sogar auch ganz, sozusagen komplette Ausländer? Sollen wir mal auf die Namen gucken?
Gleich, ich spanne die Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen auf die Folter, weil wir wollen natürlich auf dieses Gerichtsurteil noch schauen und die juristischen Verwicklungen, auch die Rolle der Innenverwaltung. Also es gab ja offenbar eine Begründung dafür, warum man diese Namen nicht rausrückt. Die
genau.
Scheint die Richter nicht überzeugt zu haben.
Nein, also die Mehrheit des Gerichts, es war eine knappe Entscheidung, 5-4, da reden wir sicherlich gleich auch noch drüber. Also im Beschluss heißt es, die Begründung der Innenverwaltung sei nicht plausibel. Es wurde darauf hingewiesen, dass es knapp 1200 Namen von deutschen Tatverdächtigen waren Und da hat das Gericht in seinem Beschluss gesagt, also dazu sagen, da könne man die Leute identifizieren, wenn jetzt Vornamen genannt würden, weil gerade auch heute mit den modernen Suchmethoden im Internet und so weiter könnten dann Einzelpersonen identifiziert werden. Da hat das Gericht gesagt, das fand es nicht plausibel. Von daher hat es geurteilt, die Fragerechte des Abgeordneten seien verletzt worden, eben weil diese Begründung nicht stimmte. Interessanter Satz drin war übrigens, dass darauf hingewiesen wurde, dass das Gericht nicht eine Begründung berücksichtigt hat bei seiner Urteilsfindung oder bei seiner Beschlussfindung, die die Innenverwaltung dann noch im Verfahren gebracht hatte. Da hatte die Innenverwaltung nämlich argumentiert, das sei diskriminierend, wenn man diese Namen nennt. Und da hat das Gericht gesagt, mehr oder weniger, Entschuldigung, habt ihr ein bisschen spät gesagt, das habt ihr in die Anfrage nicht reingeschrieben, da habt ihr nur gesagt, das geht aus Persönlichkeitsgründen und so weiter nicht. Von daher wurde das nicht berücksichtigt. Das könnte noch spannend werden.
Welche Vornamen kennen wir denn? Also vor allem aus welchen Jahren?
Ja, ich würde sagen, wir gucken mal auf zwei, nämlich die letzten, die wir kennen. Das waren 2021 und 2022. 2021 waren die häufigsten Vornamen Alexander, Christian, David, Mustafa, Patrick, Daniel, Bilal, Dennis. Und 2022 habe ich mir nicht ganz so viele aufgeschrieben. Christian, Nico, Ali, Mohammed, Marcel.
Dann werden wir das weiter beobachten, denn diese Debatte wird uns auf jeden Fall erhalten bleiben. Leider muss man ja sagen. Wir schauen es uns einfach mal an. Aber dir erstmal danke, Sabine.
Sehr gerne, Sebastian.
Und wir kommen zu einem Thema, das die Berliner und auch die Brandenburger Politik schwer beschäftigt in diesen Tagen, in diesen Wochen. Es geht um das Thema Förderstunden in den Schulen und vor allem, wie viel Geld dafür zur Verfügung steht. Überhaupt, wie viel Geld Berlin und Brandenburg für die Bildung ausgeben. Dazu habe ich jetzt Amelie Ernst bei mir hier im Podcast aus unserer landespolitischen Redaktion in Potsdam. Grüß dich, Amelie.
Hallo, Sebastian.
Bei euch war das diese Woche ein riesengroßes Thema, mal wieder der neue Doppelhaushalt und wie viel Geld bleibt eigentlich für Schülerinnen und Schüler, für Lehrkräfte, für die Schulen im Land übrig. Erstmal, wie ist denn da überhaupt der Stand? Wo seid ihr bei den Haushaltsverhandlungen und was ist da im Augenblick der Streitpunkt?
Ja, noch zwei Wochen bleiben, dann soll er eigentlich mal endlich durch den Landtag. Der ist ja sozusagen eh schon vertagt. Jetzt wird's auch mal Zeit und Bildung ist jetzt da gerade ganz oben auf der Agenda und in der Diskussion. Da sind mehrere Maßnahmen jetzt geplant, um eben mit dem bisher geplanten Geld auszukommen. Also der Bildungsetat ist immer noch sehr, sehr hoch, muss man sagen. Immer noch einer der höchsten überhaupt, auch nicht abgesenkt worden im Vergleich zum Vorjahr. Aber es gibt natürlich sowas wie Tariferhöhungen. Das heißt, man muss mit dann doch mit weniger Geld sozusagen auskommen, ne, und kriegt weniger für das gleiche Geld quasi. Deshalb heißt es jetzt Regelunterricht first sozusagen. Und um das hinzukriegen, wenigstens sozusagen das normale Maß, die normale Stundentafel zu schaffen, gibt es verschiedene Maßnahmen. Das eine ist eben diese eine Stunde mehr ab Februar 26. Da sollen also Lehrkräfte pro Woche eine Stunde mehr vor der Klasse stehen. Da sollen dann gleichzeitig Elterngespräche wegfallen oder bestimmte Tests, dass sie also auch irgendwo entlastet werden. Und dann gibt es auch 345 Planstellen weniger. Die sollen wegfallen, also auch richtig feste Stellen, die nicht mehr auftauchen dann. Und das ist natürlich was Lehrkräfte bewegt, die Gewerkschaften, die Schulleitungen, weil sie da jetzt ganz anders planen sollen.
Genau, und die Lehrkräfte in Berlin haben ähnliche Probleme, ähnliche Sorgen. Wir haben ja gerade erst diese Woche durch eine GEW-Studie erfahren, dass in Berlin die Lehrkräfte 2 Millionen Stunden mehr Arbeit pro Jahr leisten. Da kommen einige dann auf 48-Stunden-Wochen auch. Und ganz ähnlich ist dann halt auch das Bedenken, glaube ich, der Lehrkräfte in Brandenburg. Oder dass das zu deutlich mehr Arbeit führt und sie eben nicht um 13, 14 Uhr nach Hause gehen und dann den Stift fallen lassen können.
Dass es eine Arbeitsverdichtung ist und natürlich auch immer die Diskussion, na, die können doch mittags gehen. Nee, wenn sie eine Stunde mehr unterrichten pro Woche, sagen sie, müssen natürlich auch eine Stunde mehr vorbereiten und dass man einfach Elterngespräche weglässt oder irgendwelche Zwischentests, das ginge sowieso nicht oder das gehe sowieso nicht in allen Bereichen, nur bei bestimmten Klassen. Und ja, Elterngespräche hätten ja auch Sinn, ne? Und auch die müssten vorbereitet werden und das einfach alles zu streichen und zu sagen, dann fällt eigentlich nichts weg, das sei ein Trugschluss.
Welche Rolle spielen denn da jetzt diese Förderstunden für Schülerinnen und Schüler, die einen besonderen Förderbedarf haben? Weil das war dann auch der zweite große Aufreger bei euch in der Bildungspolitik diese Woche.
Genau, die Idee ist ja, gerade an den Grundschulen, aber auch an anderen Schulen, dass Menschen zusammen unterrichtet werden. Das wissen wir, ne? Menschen mit Einschränkungen, Kinder, die vielleicht nicht so schnell lernen können oder Kinder, die auch eine körperliche Beeinträchtigung
haben. 10.53 Uhr, RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Bitte Vorsicht auf der A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Starkow und Freiwalde. Behinderungen durch eine Ölspur.
Wissen wir, hier, ne? Menschen mit Einschränkungen, Kinder, die vielleicht nicht so schnell lernen können oder Kinder, die auch eine körperliche Beeinträchtigung haben, sollen in der Regelklasse unterrichtet werden. Und dafür braucht es oder dafür gibt es auch bis jetzt schon zusätzliche Förderstunden und auch Lehrkräfte, die genau dafür da sind, dass eben jemand Zweites, zumindest stundenweise in der Klasse ist, unterstützt. Und da soll gekürzt werden, wobei genau das jetzt im Raum steht, wie viel eigentlich. Da gab es eben einen Softwarefehler, eine Panne hieß es im Ausschuss diese Woche, im Bildungsausschuss, wo Daten falsch weitergegeben wurden an die Schulen. Die hatten einen Aufschrei provoziert an einigen Schulen, weil plötzlich dann von 60 oder über 60 Förderstunden pro Woche nur noch 15 bewilligt worden schienen. Okay. Und hieß es, okay, wie sollen wir denn die Kinder da zusammen mit den anderen unterrichten, wenn wir gar nicht mehr die Leute haben, die das machen können und nicht mehr die Stunden dafür, weil die eben in den sozusagen Regelklassen oder in der normalen Unterrichtstafel gebraucht werden und nicht mehr als zusätzliche Lehrkräfte. Das war diese Aufregung und jetzt ist gerade so ein bisschen die Frage, wird da wirklich so viel gekürzt? War es wirklich eine Panne oder rudert man da jetzt mal ganz schnell zurück an den Schulämtern, um diesen Aufschrei dann doch ein bisschen abzumildern?
Also durchaus die Möglichkeit, dass da einer zu schnell auf den Knopf gedrückt hat und das, was noch als in Planung beschrieben wurde, dann schon verkündet hat sozusagen.
Möglich, ganz genau.
Naja, das ist natürlich eine blöde Situation. Übrigens ganz interessant, auch in Berlin hatten wir genau die gleiche Diskussion diese Woche. Da geht es auch um neue Stundenbemessungsgrenzen oder ein neues Stundenbemessungssystem für genau diese Förderstunden. Und auch da befürchten viele Lehrkräfte, viele Schulen, dass am Ende weniger Lehrkräfte da sein werden für die Förderung von Kindern, die ein bisschen mehr Hilfe brauchen, aus welchem Grund auch immer. Also bahnt sich so ein kleines bisschen an, dass da in diesem Bereich jetzt aufgrund der schwierigen Haushaltslage in beiden Bundesländern der Rotstift angesetzt wird.
Möglicherweise. Und das ist natürlich auch wirklich mit Sprengstoff sozusagen verbunden, mit politischem und auch mit Diskussionen, weil die Idee ja ist, Inklusion, auch politisch gewollt, seit Jahren wird das umgesetzt, alle zusammen zu unterrichten. Und wenn dann jetzt die Opposition sagt, auch die AfD zum Beispiel, ihr wollt das doch so und jetzt nehmt ihr da das Budget raus, kann ja wohl nicht sein. Dann doch wieder Förderschulen, dann doch wieder separate Beschulung, dann müssen wir es anders planen. Aber nicht, wenn das so gedacht ist, dass wirklich alle sozusagen tendenziell an derselben Schule unterrichtet werden.
Wie sieht denn das in eurer Koalition, in eurer Regierungskoalition aus SPD und BSW aus? Stehen die da zumindest, was diese Kürzungen angeht, dann auch geschlossen da?
Na, ich würde mal sagen, noch und nach außen. Also natürlich, SPD und BSW verteidigen jetzt die Kürzung oder sagen, wir haben doch zum Beispiel auch beim Vertretungsbudget, also bei dem Geld, was da ist, um ausfallende oder dann eben doch nicht ausfallende Stunden zu vertreten, da haben wir doch aufgestockt auf 14 Millionen. Und dieses Haushaltsbudget ist für den Bildungshaushalt ist auch gar nicht runtergefahren worden. Das wird schon immer nach vorne gestellt und betont. Aber auch da hört man von den SPD und BSW BildungspolitikerInnen, dass sie auch nicht zufrieden sind. Natürlich nicht, weil das ja auch ein Kernthema ist, gerade auch von der SPD. Also die kriegen ganz schön massiv Kritik jetzt ab, weil sie ja immer auch gesagt haben, Bildung ganz wichtig, oberste Priorität hier für uns. Auch im Koalitionsvertrag hat man das nach außen getragen und das wirkt jetzt eben völlig anders.
Glaubst du, dass sie das trotzdem durchziehen werden mit diesen Kürzungen oder wird der Druck so groß, dass sie das eigentlich nicht halten können?
Also ich glaube im Moment stand jetzt, dass der Druck so groß wird oder auch schon ist, dass da nochmal nachgearbeitet werden muss. Einfach, wie gesagt, weil man dieses Thema Bildung so nach vorne gestellt hat und weil es jetzt so einen lauten, auch massiven, breiten Protest gibt. Und deswegen glaube ich, dass man die nächsten 1-2 Wochen, bevor der Haushalt dann wirklich final durch den Landtag muss, dass man da jetzt durchaus nochmal rangeht und guckt, wo man was rausnimmt und ob man das nicht in anderen Stellen dann spart statt in der Bildung.
Ihr habt doch diesen Hasso Plattner, habe ich gehört. Der gerade noch so einen neuen Unicampus da bei euch in Potsdam da aufbaut. Könnte man den nicht anhauen?
Der hat noch was im Haushalt. Also ich weiß nicht, ob der wirklich zu allem dann sagt, okay, machen wir. Im Moment scheint er ja sehr flexibel zu sein. Vielleicht ist das jetzt wirklich die allerletzte Lösung. Und Bildung scheint ja für ihn ein großes Thema zu sein. Also warum nicht, sage ich mal.
Genau, und dann sind wir wieder neidisch in Berlin, dass ihr...
Kreative Lösungen sind gefragt, heißt
es doch mal. Ja? Kreative Lösungen. Schauen wir mal, ob es eine Hasso-Plattner-Lösung für die Probleme in der Brandenburger Bildung gibt, in der Berliner Bildung wahrscheinlich nicht. Wir werden aber auf jeden Fall weiter über dieses Thema reden müssen, glaube ich, in diesem Podcast. Dir erstmal danke an dieser Stelle, Amelie, und liebe Grüße nach Potsdam.
Sehr gerne, bis dann.
Ciao. Zum Abschluss noch mein Podcast-Tipp und bei allem, was gerade in Polen politisch abgeht, kann der nur lauten In Polen, der Podcast über alles Wichtige in unserem Nachbarland von unserem Team im ARD-Studio Warschau. Die neue Folge beschäftigt sich natürlich mit dem Sieg des Rechtspopulisten Karel Nawrocki bei der Präsidentschaftswahl. Ein Schock für die Regierung von Donald Tusk und für die Europäische Union.
in Polen, in der ARD Audiothek. Da, wo es auch uns gibt, die Spreepolitik. Danke fürs Zuhören in dieser Woche, sagt Sebastian Schöbel.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf der westlichen A10 Richtung Dreikafeland Baustellenstau zwischen Großkreuz und Leest plus 30 Minuten. Stadtverkehr Berlin, einige Minuten länger dauert es auf der A100 in Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Spandauer Damm. Und auf der B158 stadtauswärts vor Ahrensfelde. Kreuzberg, wegen des Karnevals der Kulturen gibt es bis Dienstagmorgen Sperrungen rund um den Blücherplatz. Westend, die Preußenallee, ist zwischen Marathon und Badenallee in beiden Richtungen wegen eines Straßenfestes gesperrt. Pankow und Gesundbrunnen, wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollangstraße zwischen Schulze und Nordbahnstraße voll gesperrt. Zur S-Bahn bis Dienstag Betriebsschluss wird die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Zwischen Bornholmer Straße und Weidmannslust fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11 Uhr mit Jonas Ziegler. Beamte der EU-Kommission sollen Umweltverbände für Klagen und Kampagnen gegen deutsche Unternehmen bezahlt haben. Das geht laut Welt am Sonntag aus geheimen Verträgen hervor. Demnach soll Steuergeld in Millionenhöhe geflossen sein, um die Öffentlichkeit von der EU-Klimapolitik zu überzeugen. Laut dem Bericht sollte etwa eine Organisation deutsche Kohlekraftwerke in Gerichtsprozesse verstricken, um das finanzielle und rechtliche Risiko der Betreiber zu erhöhen. Der neue Wehrbeauftragte Otte will mehr Druck bei der Wehrpflicht machen. Er will sich das Thema noch in diesem Jahr vornehmen. Man müsse die Truppe vor Überforderung schützen, sagte der CDU-Politiker der ARD. Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
Auch der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Röwekamp, drängt auf eine Pflicht. Allerdings eine allgemeine Dienstpflicht, also auch im sozialen oder zivilgesellschaftlichen Bereich. Die SPD lehnt die Vorhaben ab. Fraktionschef Miersch verweist in der Neuen Osnabrücker Zeitung auf den Koalitionsvertrag. Dort sei festgelegt, dass man auf Freiwilligkeit setze. Über eine Wehrpflicht könne man gegebenenfalls in der nächsten Legislaturperiode verhandeln, also in 4 Jahren.
Am heutigen Tag der Organspende haben Patientenschützer erneut das Online-Register dafür kritisiert. Es sei viel zu kompliziert, sich dort einzutragen, erklärte die Deutsche Stiftung Patientenschutz. Vorstand Brüsch forderte auch, die Pass- und Ausweisstellen an das Register anzubinden, so wie es der Bundestag vor 5 Jahren beschlossen habe. In Deutschland stehen aktuell mehr als 8.100 Menschen auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Der Landeselternrat Brandenburg kritisiert die geplanten Einsparungen im Bildungsbereich. Die Sprecherin des Rates Mauersberger sagte bei RBB 24 Brandenburg aktuell, die Eltern befürchteten, dass sich die Bildungsdefizite vergrößern. Der Entwurf für den Doppelhaushalt sieht weniger Geld für die Gehälter von Lehrkräften und Pädagogen vor als bisher. Laut Ministerium soll aber Geld in die Digitalisierung von Schulen gesteckt werden. Beim Karneval der Kulturen in Berlin beginnt am Mittag der Kinderkarneval. Der Umzug mit Kostümen startet auf dem Mariannenplatz in Kreuzberg und führt über die Oranienstraße bis zum Görlitzer Park. Dort wird ab 14 Uhr bis zum Abend ein großes Familienfest gefeiert. Morgen Nachmittag beginnt dann der traditionelle Straßenkarneval.